Und das ist jetzt auch der Beweis dafür, dass eine frühere Therapie deutlich besser aufhalten kann. Und jetzt sind wir extrem optimistisch, dass wenn man früh genug einsetzt und das therapeutische Fenster anzeigt, dass man dann praktisch die Krankheit stoppen kann.
Herzlich willkommen bei Nie mehr zweite Liga, dem Podcast der Stadt Bochum. Mein Name ist Thomas Eiskrich und ich habe heute einen Gesprächspartner, der ist unglaublich. Ganz wenige wissen, was er tut, und es geht um etwas, was ganz viele angehen könnte und alle hoffen, dass es sie nichts angeht, nämlich neurodegenerative Erkrankungen, also Alzheimer beispielsweise, ALS und vieles andere auch. Erstmal freue ich mich, dass du da bist, Klaus Gerwardt, Professor Klaus Gerwardt. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Der Podcast Nie mehr zweite Liga, der hat am Anfang immer eine Postkarte aus Bochum. Wir beginnen am Anfang mit der Vorderseite. Am Ende des Gesprächs reden wir über die Rückseite. Was ist vorne drauf?
Ja, vorne würde ich gerne PRODI, das Bild von PRODI, dem Forschungsbau, das Zentrum für Proteindiagnostik. Das ist ein architektonisch schöner Bau. Und das würde ich vorne auf die Postkarte gerne packen.
Jetzt erstmal die Person, Professor Klaus Gerwardt, ist kein Bochumer, kommt nicht ursprünglich aus Bochum, wohnt auch heute nicht mit dem Erstwohnsitz in Bochum, ist trotzdem für Bochum wichtig und hängt auch irgendwie an Bochum. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist.
Ja, ich fühle mich mit Bochum verbunden, weil hier natürlich mein Lehrstuhl für Biophysik, mein Forschungsinstitut PRODI hier in Bochum ist, und wir haben auch in Bochum eine Firma gegründet. Das heißt also, meine Arbeitswelt ist hier in Bochum. Ich gehe natürlich auch mit den Kollegen abends mal essen. Das mache ich natürlich auch gerne in Bochum. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Professorenfußball. Also wir haben eine Truppe von Professoren, die sich regelmäßig einmal die Woche trifft und Fußball spielt. Und das passiert natürlich auch in Bochum. Das ist schon wichtig.
Und welche Position spielst du?
Mittelstürmer.
Aber bei Mittelstürmern sagt man noch nicht so viel Denken vorm Tor. Wie passt das halt zu Professoren?
Beim Professorenfußball ist man 100% Fußballer.
Also deswegen, da wird nicht gedacht.
Da wird nicht gedacht. Und ich kann dir sagen, wenn du vorm Tor stehst und anfängst zu denken, ist schlecht. Dann geht der Ball sicher nicht rein. Du musst da intuitiv sein.
Okay, also das klappt auch halbwegs.
Ja, das klappt ganz gut.
Also wärst fast mal Profi geworden, oder? Fußball war wirklich Leidenschaft schon immer und auch mit richtig Talent gesegnet. Ich habe es noch nie spielen sehen.
Ja, okay. Also man kann uns sehen bei dem Unifest. Beim Unifest spielen die Professoren gegen die Verwaltung und da geht's immer hoch her. Und da konnte ich in der Vergangenheit schon einige schöne Tore erzielen, das muss ich schon sagen. Aber beispielsweise haben wir bei einem Spiel gegen die Verwaltung 2-2 gespielt. Mir sind 2 Tore geglückt. Und dann gab es Elfmeterschießen. Den Elfmeter habe ich verschossen. Und was steht am nächsten Tag auf der Homepage der Uni? Professor Gerwardt verschießt Elfmeter.
Ja, so ist das. Geht am Ende immer nur ums Ergebnis. Das, was du in Bochum tust, für Bochum tust, aber vor allem für die Menschen tust, das ist schon extrem. Also du forschst ja daran, bestimmte Krankheiten extrem früh erkennen zu können, damit man früher helfen kann. Und jeder von uns weiß, je früher man was findet, desto besser kann man helfen und darauf reagieren. Das gilt für Krankheiten, das gilt auch für ein paar andere Dinge. Aber es gibt eben Krankheiten, die merkt man erst, nachdem man sie schon lange, lange, lange in sich trägt. Das heißt, diese Chance, sie einfach symptomatisch mitzubekommen, um darauf einzugehen, ist extrem gering. Man muss ganz andere Wege finden, um die Krankheiten früh zu erkennen. Und das tust du genau bei den Krankheiten, wo alle ganz, ganz viel Angst haben, nämlich auf der einen Seite alles rund um Krebs und auf der anderen Seite alles rund um Demenzerkrankungen, wenn ich das mal so als untechnisch und fachmensch zusammenfassen kann. Also genau die Krankheiten, wo jeder Sorge vor hat, dass es ihn erwischt oder sie, und die man irgendwie erst merkt, wenn es nicht immer schon zu spät, aber schon relativ spät ist. Mhm. Und da seid ihr dran zu gucken, das viel, 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 viel früher mitzubekommen. Wie macht ihr das und was heißt eigentlich viel, 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 viel früher?
Okay, vielleicht darf ich ein bisschen weiter ausholen. Klar. Also wir haben einen Sonderforschungsbereich in Bochum gehabt, den ich initiiert habe und geleitet über 12 Jahre. Und da haben wir uns mit einem Protein beschäftigt, das heißt RAS-Protein. Und dieses RAS-Protein ist ein Schalter für das Zellwachstum. Und wenn dieser Schalter außer Kontrolle gerät und unkontrolliert Wachstumssignale gibt, dann entsteht nach mehreren Jahren, nach 7, 8 Jahren, entsteht Krebs. Das heißt, da ist mir die Bedeutung dieses Proteins für die Krankheitsentstehung sehr deutlich geworden. Und wir haben Methoden entwickelt, mit denen man in diese Proteine reinschauen kann und sozusagen nicht nur eine Struktur, eine statische Struktur bestimmen kann, also nicht nur ein Foto vom Protein aufnehmen kann, sondern wir können ganze Movies, ganze Filme aufnehmen und sehen dann, wie diese Proteine funktionieren. Und bei dem RAS-Protein habe ich gemerkt, wie wichtig das toll die Klinik ist. Und ich habe gedacht, okay, dann tun wir uns mit Klinikern zusammen und versuchen, Fragen aufzugreifen, die für Kliniker wichtig sind und die sozusagen einen Need haben in der Klinik, einen Bedarf. Und haben dann das Forschungskonsortium PURE gegründet, Protein Research Unit in Europe, und haben eine sehr, sehr gute Finanzierung vom Land für das PURE-Konsortium bekommen. Und in diesem PURE-Konsortium haben wir zum ersten Mal mit Klinikern eng zusammengearbeitet. Und nachdem wir das etabliert haben, haben wir gesagt, jetzt brauchen wir aber auch ein Gebäude, in dem wir das Ganze machen. Wir waren ja über die Stadt, über die Universität verteilt und wir wollten das in einem Gebäude durchführen. Und dann haben wir uns um den Forschungsbau PRODI beworben.
Genau, also der, um den wir vorhin schon gesprochen
haben. Vorhin gesprochen haben und haben diesen Forschungsbau bekommen. Und die Idee ist, dass wir Proteinveränderungen uns anschauen. Und zwar spielen Proteinveränderungen eine zentrale Rolle bei der Krebsentstehung. Da hat man Veränderungen, man nennt das onkogene Mutationen, spezifische Veränderungen in Proteinen. Und diese onkogenen Mutationen führen dazu, dass die Zelle außer Rand und Band gerät und irgendwann unkontrolliert anfängt zu wachsen. Das ist also die eine Sache, anhand von Proteinveränderungen früh Krebs erkennen. Auf der anderen Seite spielen Fehlfaltungen von Proteinen. Das bedeutet, Proteine haben eine gesunde Struktur und falten um in eine kranke Struktur. Und diese Umfaltung stellt den Beginn von neurodegenerativen Erkrankungen dar. Also zum Beispiel bei Alzheimer gibt es ein spezifisches Protein, das heißt A-Beta. Und das faltet um von einer gesunden in eine kranke Form. Und das können wir messen. Mhm. Und jetzt zu der frühen Erkennung. Diese Umfaltung passiert etwa 17 Jahre.
17 Jahre?
17 Jahre, das haben wir im letzten Jahr in einer Veröffentlichung nachweisen können mit einer großen Studie. 17 Jahre, bevor man die klinische Diagnose bekommt, hat man diese Proteinveränderung.
Okay, also um es nochmal für mich simpel zu haben, wenn jetzt ein Verwandter von mir, ich langsam merke, Demenz fängt an, irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, ein paar Sachen funktionieren nicht mehr so wie vorher, dann ist das im Regelfall mindestens 17 Jahre her, dass eigentlich die Krankheit losgelaufen ist.
Ja, wo man, dass die molekularen Veränderungen,
begonnen haben.
Ich würde trennen zwischen der symptomfreien Phase von Alzheimer und der klinischen Phase von Alzheimer. Üblicherweise kennt man nur die klinische Form, wenn Leute sich nicht mehr orientieren können, wenn sie starken Gedächtnisverlust haben, damit geht das los und dann verliert man irgendwann sein Ich und die Persönlichkeit löst sich sozusagen auf.
Genau, aber diese Veränderung in den Proteinen beginnt 17 Jahre vorher. Mhm. Das heißt, diese ganzen 17 Jahre, in denen Veränderungen stattfinden, in denen man das aber noch dem anderen nicht anmerkt, die kann man bis heute nicht nutzen, um zu versuchen, entweder das gar nicht weiter entstehen zu lassen oder es zumindest noch langsamer zu machen in der Entstehung. Das heißt, bisher gab es keine Sicht auf diese 17 Jahre und deswegen auch keine Eingriffsmöglichkeit. Ist das richtig verstanden?
Ja, also heute hat man gute Methoden, um die klinische Form von Alzheimer zu erkennen. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Man hat also diese Umfaltung. Das ist der allererste Prozess. Das faltet, also ein einzelnes Protein faltet von einer gesunden in eine kranke Form um. In der kranken Form können sich die Proteine wunderbar aneinander lagern. Und dann bilden sie sogenannte Oligomere, vom griechischen Oligos viel, bilden also so Oligomere, dann pappen die zusammen. Und dann bilden sich nach einigen Jahren so ganz lange Fäden aus. Und diese langen Fäden, das nennt man Fibrillen, die lagern sich so wie so ein Wollknäuel im Gehirn ab. Und was man heute messen kann, sind diese Wollknäuels im Gehirn. Man kann das bis zu 4 Jahre, bevor die Leute klinische Symptome bekommen, tatsächlich mit dem sogenannten PET-Scanning messen. Mhm. Das ist allerdings eine aufwendige Methode.
Okay, das heißt, ihr habt jetzt, da kommen wir vielleicht erst nochmal zu, was erfunden, was zum einen nicht so aufwendig ist und zum zweiten die 13 Jahre davor oder einen Teil davon auch schon anguckt. Also ich habe jetzt verstanden, 17 Jahre vorher geht's los, die 4 Jahre davor kann man heute schon mit aufwendigeren Methoden erkennen, die 13 Jahre davor nicht. Und jetzt geht's darum, möglichst früh und möglichst einfach das erkennen zu können. Was tut er da?
Genau, wir haben, das haben wir ja eben schon erzählt, dass wir uns Proteine anschauen können mit einer Methode, mit der man Movies aufnehmen kann von den Proteinen. Genau das machen wir. Diese Methode, die wir jetzt über 30 Jahre entwickelt haben, die haben wir jetzt eingesetzt, um die Umfaltung dieses Proteins zu messen.
Okay. Und das müsst ihr die Leute dazu aufschneiden oder das Rückenmark punktieren oder reicht eine Urinprobe oder was ist das, was ihr braucht, um das zu finden? Also wie groß ist die Hemmschwelle, sich darauf einzulassen, um simpel zu sagen?
Ja, das Schöne daran ist, dass wir jetzt das in Blut nachweisen können.
Ah, okay.
Das war ziemlich überraschend, als ich erstmal auf einer Alzheimer-Tagung war und gesagt habe, wir können das im Blut nachweisen, war die Skepsis extrem groß, weil es eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke geht und man gar nicht gedacht hat, dass es ins Blut geht. Also wir als unbedarfte Biophysiker haben mithilfe von Antikörpern dieses Protein aus dem Blut rausgezogen und auf unseren Chip gepackt und dann auf unserem Infrarotchip die Fehlfaltung gemessen. Und am Anfang war die Skepsis sehr groß, aber bei Alzheimer ist die Blut-Hirn-Schranke defekt. Insofern konnte man das machen. Das war einfach, weil wir als unbedarfte Biophysiker einfach geguckt haben,
also was ist da los. Sie hat was gemacht, wo die anderen sagten, das kann nicht gehen.
Genau.
So nach diesem Motto, einfach mal ausprobieren, dann hat es echt geklappt.
Genau. Okay. Und heute gibt es auch andere Bluttests, die anderen Tests messen, wie dieses PET-Scanning, was ich eben gesagt habe, gibt es auch alternativ dazu mittlerweile einen Bluttest. Aber die messen auch die Belastung des Gehirns durch diese Amyloid-Plaques. Was ich eben gesagt habe, diese Wollknäuse im Gehirn, das ist das, was die anderen messen. Insofern sind wir prinzipiell sehr viel früher dran als die anderen Techniken. Und die Vision ist, wir arbeiten jetzt daran, diese Methode so weit zu etablieren, dass wir ein kommerzielles Messgerät daraus machen können und dass dieses kommerzielle Messgerät dann klinischen Laboren angeboten wird. Also wir rechnen damit, dass wir in etwa 3 Jahren so ein Gerät haben oder solche Geräte haben, die dann in klinischen Laboren stehen. Dann würde man als zur Vorsorge, das ist also unser langfristiges Ziel, dass es als Vorsorge etabliert wird, dann geht man zu seinem Hausarzt, der nimmt Blut ab, der schickt es so wie eine andere Probe auch zu einem klinischen Labor. Das hat unser Gerät, misst durch, ob eine Fehlfaltung da ist. Dann haben wir einen grünen Bereich, keine Fehlfaltung, gesund. Dann haben wir einen roten Bereich, klare Fehlfaltung, man soll mit der Therapie möglichst jetzt starten. Und einen gelben Bereich, wo man noch nicht sicher ist, wo geht das Ganze hin, da muss man einfach sagen, weiter beobachten und gucken, ob es in den roten Bereich reinkommt. Man muss sicher nicht 17 Jahre vorher starten. Das gibt einem die Möglichkeit zu screenen und das Risiko abzuschätzen. Und je näher man zu dem Zeitpunkt der Erkrankung ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Alzheimer klinisch entwickelt, dass man Demenz entwickelt und dann muss man wirklich mit dieser Therapie starten.
Also um es nochmal für mich zu sagen, also seit ich 50 bin, gehe ich als Mann natürlich regelmäßig zur Vorsorge. Wenn ich 60 bin, gehe ich zu meinem Hausarzt, das ist 2030, und sage dem, neben den anderen Sachen, schick mein Blut bitte auch einmal in die Überprüfung, wie das mit den Proteinen und der Demenzerkrankung aussieht. Mhm. Und dann kriegt der eine Rückmeldung und kann sagen, da sollten wir jetzt mal was tun oder nee, hast Glück, bis jetzt ist da nichts zu erkennen. Wenn man das mit 60 rausfindet, dass da nichts zu erkennen ist und es dann heißt, es braucht 17 Jahre, bis es richtig ausbricht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man relativ lang verschont bleibt, ja auch schon relativ hoch. Also es ist ja nicht nur eine angstmachende Fragestellung, sondern es kann auch eine sehr entlastende Situation sein.
Ne? Genau. Wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht mit sogenannten Subjective Cognitive Decline mit Kollegen aus Amsterdam. Da ist eine Memory Clinic. Und die haben Leute, die kommen in die Klinik und die sagen, ich glaube, irgendwas stimmt mit meinem Kopf nicht, mit meinem Gedächtnis nicht, habe ich Alzheimer. Und die heutigen Marker sprechen bei diesen Leuten nicht an. Und von diesen, das waren 200 Leute, und von denen sind 22 konvertiert innerhalb von 6 Jahren. Also über 10% innerhalb von 6 Jahren haben Alzheimer bekommen. Andererseits nur 22. Das heißt, wir konnten aber auch jede Menge Menschen, konnten auch sagen, welche Leute werden kein Alzheimer entwickeln und konnten denen eine positive Nachricht geben, ihr werdet kein Alzheimer entwickeln.
Das ist echt ein Hammer eigentlich, ne? Und irgendwie so weiß das kaum jemand. Und das ist die eine Erkrankung, das geht mit ALS ganz ähnlich und dann werden wahrscheinlich noch ein paar andere kommen. Was ist so ein bisschen das Spektrum, bevor wir gleich zu der Frage kommen, was macht ihr hier mit einer Firma? Aber erstmal, was ist so das Spektrum, in dem das noch weitergeht?
Ja, also diese Fehlfaltung, die man bei Alzheimer sieht, die Fehlfaltung vom A-Beta-Protein, die hat man genauso bei Parkinson. Das ist nur ein anderes Protein, das heißt Alpha-Synuclein. Das faltet auch von der gesunden in die kranke Form und bildet dann im Gehirn nicht Amyloid-Plaques, sondern sogenannte Lewy-Bodies, auch solche Ablagerungen. Und wir haben, das ist noch nicht veröffentlicht, aber wir haben jetzt gezeigt, dass unsere Technologie auch bei Parkinson funktioniert. Was wir schon im letzten Jahr veröffentlicht haben, ist, dass es auch bei ALS funktioniert. Bei ALS, das ist diese Muskelerkrankung, der Stephen Hawking zum Beispiel, das ist ja bekannt, dass man verstorben ist. Da gibt es ein Protein, das heißt TBD43, das macht auch eine Fehlfaltung. Und da haben wir auch zeigen können, dass wir diese Krankheit nicht sehr früh, aber wir können diese Krankheit erkennen. Bisher gibt es zum Beispiel für ALS und auch für Parkinson keine guten Biomarker, die man im Blut oder im Rückenmarksflüssigkeit hat. Das heißt, hier haben wir zum ersten Mal überhaupt Biomarker entdeckt und da ist es extrem wichtig, um diese Krankheiten zu, man nennt das Stratifizieren, einzuordnen.
Ja. Das heißt aber, hier in Bochum habt ihr, hast du mit einigen Kolleginnen und Kollegen die frühestmögliche Variante, wie man, ich sag mal, auch ein bisschen Volkskrankheiten teilweise, vor denen Leute totalen Respekt haben, wie Parkinson, wie Alzheimer, aber eben auch so etwas wie ALS, extrem früh erkennen kann. Das ist, finde ich, erstmal echt ein starkes Stück. Und das Zweite ist dann ja die Frage, okay, wenn ich das jetzt früher weiß, gibt es andere, die an Medikamenten forschen, die mir helfen, dass selbst wenn ich sehe, das fängt bei mir an, es entweder verlangsamt oder sogar stoppen kann. Also das eine ist ja die entlastende Wirkung, ich werde das nicht kriegen, super zu wissen, aber wenn ich zu den 22 von vorhin gehöre, ich kriege das oder ich habe es schon ein bisschen, dann ist ja super, wenn ich möglichst früh was anfangen kann, dagegen zu tun. Und wie ist denn da die Forschung im Moment?
Da gibt es eine fantastische Entwicklung. Ich habe ja gesagt, dass man diese Fehlfaltung dieser Proteine im Gehirn hat und dass sie diese Plaquebildung im Gehirn machen. Und das erste Medikament, Aducanumab, da konnte man zeigen, dass diese Plaques im Gehirn durch Zugabe dieses Medikaments, das ist ein Antikörper gegen dieses Abeta-Protein, kann man die Plaques auflösen. Das ist also in dem PET-Scanning sieht man erst die Plaques. Das war eine Nature-Arbeit vor 3 Jahren. Und da hat man dann gesehen, nach einem Jahr Behandlung mit diesem Antikörper, mit dem Medikament Aducanumab, konnte man die Plaques auflösen. Dann gab es eine kontroverse Diskussion, die FDA hat es zugelassen.
Also FDA ist, glaube ich,
die amerikanische Zulassungsbehörde, Entschuldigung. Okay. Die amerikanische Zulassungsbehörde, FDA, hat es zugelassen. Das wurde kontrovers diskutiert, weil man gesagt hat, der Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten, die Verbesserung der kognitiven Fähigkeit ist nicht so eindeutig. Da gibt es so ein bisschen, geht so hin und her. Ich persönlich, man kann jetzt sagen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und ich fand, es war halb voll, die FDA auch. Einige Kollegen oder die europäische EMA hat gesagt, nein, das ist halb leer. Aber das Gute war, im Dezember gab es eine Tagung, CTAD heißt die, in San Francisco. Da war ich auch eingeladen, hatte auch einen Vortrag und habe unseren Sensor vorgestellt. Aber viel wichtiger war, da wurde ein neues Medikament vorgestellt, Lecanemab. Und dieses ist auch ein Antikörper, ähnlich wie das Aducanumab, gegen die Abeta-Proteine, das auch die Amyloid-Plaques auflöst. Aber jetzt war der Effekt auf die Kognition ganz eindeutig. Also man kriegt natürlich über 18 Monate eine Verschlechterung und die Verbesserung war 27%. Das heißt, Leute, die schon die klinische Form hatten, diese Plaquebildung hatten, die haben, wenn sie das Medikament bekommen haben, eine 27-prozentige Verbesserung.
Okay, und
das war schon auf der Tagung, auf der CTAD, war das schon als der große Durchbruch in der Alzheimer-Forschung und der Alzheimer-Therapie gesehen. Das ist Anfang des Jahres in den USA zugelassen. Und jetzt hat man ein Medikament, das schon zugelassen ist, das bei Alzheimer eindeutig wirkt.
Heißt aber, wenn ich jetzt erst gar nicht oder mit der anderen Methode 4 Jahre bevor es klinisch sichtbar wird, erkennen kann, ich habe Alzheimer, kann ich von da 27% Verbesserung herstellen. Das heißt aber doch auch, in Kombination mit eurem Produkt, nämlich viel, viel früher zu gucken, oh, ich glaube, derjenige kriegt das, kann ich mit dem gleichen Medikament ja in einem viel früheren Stadium, nämlich da, wo es noch gar nicht merkbar ist, dass die ersten Ausfallerscheinungen da sind, eingreifen. Und dann müsste es ja dazu führen, dass man entweder sein Leben lang gar nichts mitkriegt davon, also schlechte Formulierung in dem Fall, also ein Leben lang gar keine
klinischen Symptome
bekommt oder zumindest sie noch viel, 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 viel langsamer entstehen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Also Kombination mit dem Medikament seid ihr diejenigen, die sagen, mit unserer Methode früh mitkriegst, ich könnte das bekommen. Und dann das Medikament verabreicht bekommst, hast du es eigentlich schon hinter dir, ohne es jemals symptomatisch bekommen zu haben?
Genau, das ist unsere Vision. Und diese Vision ist jetzt noch gestärkt worden, weil seit ungefähr vor zwei Wochen hat Eli Lilly eine Pressemitteilung rausgegeben.
Wer ist das?
Eli Lilly ist eine amerikanische Pharmafirma. Entschuldigung, Eli Lilly ist eine große, sehr große amerikanische Pharmafirma. Und die haben vor zwei Wochen eine Presseerklärung rausgegeben, noch keine wissenschaftliche Veröffentlichung. Und in dieser Presseerklärung haben sie gesagt, dass da Donanimab, der dritte Antikörper jetzt, dass der noch besser wirkt. Sie haben in der Presseerklärung gesagt, dass sie nicht eine 27, sondern eine 37-prozentige Verbesserung haben. Und zwar, weil sie noch früher angreifen. Also ich will nochmal sagen, -4 Jahre ist nicht so ganz richtig, sondern alle Leute, in die derzeitigen Studien sind Leute, die schon, man nennt das mild, kognitiv impaired sind, also die milde Symptome haben und die dann die Plaquebildung haben. Also alle Leute sind schon in der klinischen Phase, in einer frühen klinischen Phase.
Das heißt, in Kombination mit dem, was ihr tut, ist es dann der richtige Meilenstein. Das will also, das ist auch so schon ein, aber dann potenziert er sich nochmal. Ist das jetzt so, ich will mal zu BetaSense kommen, dem Unternehmen?
Darf ich noch eine Bemerkung machen? Was das Interessante daran war, ist, dass die, wenn sie sehr früh therapiert haben, haben sie eine 37-prozentige Verbesserung. Wenn sie aber später therapiert haben, wenn die Leute schon einen höheren Load hatten von Plaques, dann hatten sie nur noch 27%. Und das ist jetzt auch der Beweis dafür, dass eine frühere Therapie deutlich besser aufhalten kann. Und jetzt sind wir extrem optimistisch, dass wenn man früh genug einsetzt und das therapeutische Fenster anzeigt, dass man dann praktisch die Krankheit stoppen kann.
Okay, dann genau das, was ich vorhin versucht habe zusammenzufassen. Also wenn mit eurem Produkt ganz, ganz früh entdeckt wird, du hast da eine Veranlagung für, genau. So will ich es jetzt mal nennen. Ein Risiko dafür und dann mit den Medikamenten eingegriffen wird, kann ich eigentlich sehr, sehr sicher sein, dass ich gar keine oder extrem schwache, ausgeprägte Symptome eigentlich bekomme, bevor ich an irgendwas anderem dann trotzdem sterbe. Aber das Thema dieser angstmachenden Erkrankung kann man damit verändern. Jetzt gibt's BetaSense, eine Firma, die ihr in Bochum gegründet habt, die jetzt in Bochum auch schon eine Reihe von Mitarbeitern habt. Das muss ja für diese Pharmaunternehmen sozusagen der goldene Schuss sein, zu sagen, jetzt gibt's auch noch welche, die uns helfen, dass wir unser Medikament viel früher einsetzen können, weil wir viel früher wissen, ist da jemand für sozusagen, oder trägt jemand so eine Veranlagung in sich oder hat er sie nicht in sich? Ist das so? Rennt ihr euch jetzt die Bude ein?
Also wir sind in Kontakt mit Pharmafirmen und was wir auch schon machen können, sind
das,
Messungen.
Das ist ein Ja, wenn Leute, die eine Firma haben.
Also wir sind in Kontakt mit Firmen und ich bin ja auf den letzten 4 großen Alzheimer-Tagungen auch als Redner eingeladen gewesen und bin gerade auch auf der nächsten, im Frühjahr nächsten Jahres auch wieder als Redner eingeladen. Das heißt, wir bekommen schon international eine hohe Aufmerksamkeit und es wird genau verfolgt, was wir da machen. Was wir zeigen müssen, ist, dass unsere Methode, wir haben das bisher ja in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. Das heißt, als Wissenschaftler zeigt man das Konzept und das Proof of Concept. Also wir zeigen, dass es prinzipiell funktioniert. Und jetzt müssen wir den Schritt gehen von einem Gerät, das wir im Labor unter sehr guten Laborbedingungen mit sehr guten und sehr erfahrenen Wissenschaftlern betreiben, müssen wir zu einem Produkt kommen, das in einem klinischen Labor steht, wo eine TA...
Ein klinisches Labor ist so ein Labor, wo sonst mein Blut auch hingeschickt wird.
Genau, das klinische Labor sind Labore, zu denen sozusagen der Hausarzt, wenn er Blut abnimmt, den Bluttest macht oder wenn er wissen will, meinetwegen bei Prostata, ob der PSA-Wert erhöht ist oder solche Sachen. Das machen klinische Labore. Und da arbeiten technische Angestellte, die haben dann 10 solcher Geräte da stehen und am liebsten machen sie Power-On, die drücken den On-Knopf, backen die Probe rein und am Ende kommt rot, gelb, grün raus. So, und dieser Schritt von einem Forschungsgerät, das unter unseren Bedingungen optimal funktioniert, hin zu einem Produkt, das in einem klinischen Labor steht und auf Power-On funktioniert, das ist natürlich jetzt eine Herausforderung und das schaffen wir auch nicht mehr im Rahmen von Prodi in unserem wissenschaftlichen Umfeld. Dazu sind meine Doktoranden und Postdocs auch viel zu verspielt und wissenschaftsorientiert und neugierig, sondern das müssen wir jetzt entwickeln. Wir müssen eine Entwicklung machen. Dazu haben wir in Prodi auch Ingenieure eingestellt, die so etwas beherrschen. Wir haben Software-Leute eingestellt, also Leute, die sich da auskennen. Und das machen wir jetzt. Wir müssen also einmal ein lauffähiges Produkt haben. Und zum Zweiten brauchen wir, damit das später eingesetzt werden kann, eine sogenannte Zertifizierung als In-vitro-Diagnostikgerät. Und das ist die Herausforderung, die wir jetzt meistern.
Der Podcast heißt ja nie mehr zweite Liga. Also warum das forschungsmäßig erste Liga, vielleicht sogar Champions League ist, haben wir ja gerade schon rausgehört. Warum auch Bochum für diese Firma? Also es geht ja meistens um Standort, Menschen, Forscher, vieles andere auch. Man braucht aber eine Menge Geld dafür. Was macht Bittersense jetzt? Also was machen, habe ich gerade mitgekriegt, aber warum hier in Bochum und wie ist der Weg, der jetzt weiter beschritten?
Wir sind in Bochum natürlich primär, weil ich Professor der Universität bin und Gründungsdirektor von diesem Forschungsbau Prodi. Das heißt also, ich bin hier in Bochum natürlich sehr gut verankert und hier habe ich auch meine Mitarbeiter, meine Studenten, meine Postdocs. Und von daher ist es natürlich naheliegend, das in Bochum zu gründen. Und mit Unterstützung der Stadt Bochum haben wir dann ja auch schöne Labore jetzt im Biomedizinzentrum bekommen, das in 5 Minuten Laufnähe zum Prodi ist. Und diese Interaktion zwischen den Arbeiten in Prodi und den Arbeiten in Bettersen sind natürlich extrem wichtig. Wir haben hier den Vorteil, dass wir exzellente Mitarbeiter rekrutieren können. Die Leute, die in Bochum arbeiten, wollen auch in der Regel in Bochum bleiben.
Das höre ich ja persönlich als Oberbürgermeister sehr gerne. Das war früher übrigens nicht so und das hat sich echt verändert. Früher war, man wurde hier ausgebildet und danach musste man irgendwie nach Stuttgart oder in Schwabenland. Und mittlerweile sagen immer mehr Leute, nee, lass uns hier bleiben, ist schön hier, gibt gute Kultur und das Wohnen ist ein Stück billiger.
Genau. Also insofern ist es natürlich auch gut, in Bochum zu sein, weil wir die unmittelbare Nähe zu den Forschungseinrichtungen haben und dadurch auch exzellente Leute rekrutieren können. Das ist natürlich auch noch ganz wesentlich. Wir brauchen natürlich exzellente Mitarbeiter.
Ich habe noch eine Frage, ganz kurz, bevor wir zum Abschluss kommen, zum Thema Krebs. Ganz am Anfang haben wir schon drüber gesprochen, dass es da ein bisschen eine Parallelität gibt, in dem wie es begonnen hat. Ist das, was jetzt bei dem Thema der neurodegenerativen Erkrankung weiter fortgeschritten ist, auch etwas, was hilft, um mit dem anderen Thema, mit dem Thema Krebsfrüherkennung weiter unterwegs zu sein?
Ja, also in Prodi arbeiten wir mit einer, ich habe 2 unterschiedliche Arbeitsgruppen in Prodi, die andere Arbeitsgruppe arbeitet an Krebs. Und bei Krebs ist es so, dass man das Gewebe anschaut. Das heißt ja, du hast eine Proteinveränderung und die führt dazu, dass die Zellen unkontrolliert wachsen und dann merkst du das als Veränderung in der Haut zum Beispiel. Du hast morphologisch Veränderungen in der Haut, das sieht man ja, da sind diese Krebsgeschwüre, kann man ja richtig sehen. Und das schaut man sich im Gewebe an. Und üblicherweise ist es so, du machst zum Beispiel eine Koloskopie. Bei der Koloskopie sieht man, da ist ein Polyp, der wird rausgeschnitten. Und das
Koloskopie ist Magenspiegelung, ne?
Magenspiegelung. Und dann sieht man Polypen, die werden dann rausgeschnitten. Und dann wird das Gewebe zu einem Pathologen geschickt. Und der Pathologe färbt es ein, schaut es sich unter Mikroskop an. Und der Pathologe hat dann eine sehr, sehr gute Ausbildung bekommen und kann dann anhand der sogenannten morphologischen Veränderungen im Gewebe erkennen, ob du einen Krebs hast, ob du einen Tumor hast. Wie weit ist der Tumor fortgeschritten, in welchem Stadium befindet sich der und welche Unterstufe von Tumor hast du? Das können Pathologen durch ihre Expertise machen, müssen einen großen Erfahrungsschatz angehäuft haben. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir sagen, wir wollen gar nicht anfärben, sondern wir nutzen die gleiche Methode, Infrarotspektroskopie, die wir auch in der Körperflüssigkeit nehmen und messen mithilfe eines Infrarotmikroskops das Spektrum aus. Das heißt, wir haben ortsaufgelöst Spektren an den verschiedenen Stellen und wenn dann der Tumor da ist, verändert sich das Spektrum. Das heißt, was wir kriegen oder was wir bekommen, sind Fingerabdrücke des Tumors. Und dann haben wir da, wo gesundes Gewebe ist und der Tumor ist, unterschiedliche Fingerabdrücke. Und dann setzen wir künstliche Intelligenz ein, sogenannte Deep Learning Algorithmen und trennen diese Muster und rausgeworfen wird automatisiert und labelfrei ein Bild von deinem Gewebe und dieses Bild sagt dir dann, du hast den Tumor und der kann dann auch eine sogenannte differenzielle Diagnose machen, also welche Art von Tumor hast du und wie aggressiv ist der Tumor und wie muss man den Tumor behandeln. Und da haben wir gelernt, dass diese Deep Learning Algorithmen unglaublich mächtig sind. Die lernen wahnsinnig gut und wahnsinnig schnell und wir haben gerade mit der Kollegin Frau Tannapfel und der Kollegin Frau Reinacher, also die ist Pathologin und Frau Reinacher Schick, die ist Onkologin, haben wir gerade eine wichtige Arbeit bei Darmkrebs veröffentlicht, wo wir gezeigt haben, dass wir eine bestimmte Subform, MSI heißt die, bestimmen können. Und da kann man die sogenannte Immuntherapie einsetzen. Also eine extrem erfolgreiche Methode, mit der wir Krebs erkennen können. Und das ist sozusagen unsere nächste Pipeline,
in die wir rein wollen. The next big thing sozusagen, aus Prodi respektive dann vielleicht auch BetaSense oder vielleicht heißt die Firma dann ein Tick anders, aber die sollte auf jeden Fall auch wieder in Bochum ihr Zuhause haben. Ich bin immer sehr begeistert, wenn ich hier in dem Podcast mit Menschen spreche, wo wir Dinge erfahren, von denen die meisten gar nicht wissen, dass das echt made in Bochum ist. Mhm. Und wir sind sehr froh darum, dass es Prodi, aber auch BetaSense hier bei uns in Bochum gibt und aber drücken ganz schwer die Daumen.
Der Fokus hat tituliert der Bochumer Test, ne? Fokus hat mal über uns berichtet und hat das als Bochumer Test tituliert.
So hört sich das doch wunderbar an. Kommen wir zum Anfang zurück. Die Postkarte. Die Postkarte aus Bochum. Vorne ist Prodi drauf. An wen geht die und was steht da drauf?
Ich würde vorschlagen, dass wir die Postkarte zu Karl-Josef Laumann schicken.
Dem NRW-Gesundheitsminister.
NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat 2010 mit Herrn Rüttkost, dem damaligen Ministerpräsidenten, die Idee gehabt, einen Gesundheitscampus zu etablieren. Da war noch die Frage, wo geht der hin? Bochum hat sich 2010, vielleicht wissen das viele nicht mehr, sich in einem sehr harten Wettbewerb durchgesetzt. Und der Gesundheitscampus ist hier entstanden, der ist auch toll geworden. Es ist auch ein bisschen schade, dass Herr Laumann vergessen hat, dass es diesen Gesundheitscampus gibt, habe ich so den Eindruck, wenn man sich sozusagen die geringe Unterstützung, die wir von ihm bekommen, anschaut. Und deswegen habe ich gedacht, schicken wir die an Herrn Karl-Josef Laumann, sagen ihm, kommen Sie doch mal vorbei. So vom Münsterländer zu Münsterländer können wir vielleicht mal miteinander reden. Und vielleicht hat Herr Laumann etwas Spaß am Gesundheitscampus.
Okay. Also daran erinnern, an die eigene Vergangenheit. Und vielleicht hilft er ja genauso, wie die Stadt Bochum es versucht, BetaSense und auch Prodi und auch viele andere wissenschaftliche Aktivitäten hier in Bochum zu unterstützen. Das war's dann heute aus Nie mehr zweite Liga, dem Bochum-Podcast. Ganz herzliches Dankeschön an Professor Klaus Gerwart, den Cheferfinder von Prodi und auch von BetaSense als sein Unternehmen. Herzlichen Dank, schön, dass es dich, schön, dass es euch in Bochum gibt. Bis bald.
Vielen Dank.